NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Roboter gibt es mittlerweile in allen möglichen Bereichen und mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten. Außerdem werden Roboter, die Wissenschaftler inzwischen entwickeln, den Menschen immer ähnlicher. Auf der Fachmesse Automatica in München haben Forscher in dieser Woche ihre Highlights aus der Robotik präsentiert. Einige davon werden wir vorstellen. Und im Schwerpunkt der Sendung geht es heute um Insekten. Mücken, Käfer, Schmetterlinge oder auch Libellen. Wie kommen sie mit dem Klimawandel zurecht? Was verändert sich für sie und verändern sie sich auch selbst? Ein weiteres Thema in der Sendung: die Gefühle von Schweinen. Sie haben welche. So viel haben Wissenschaftler bereits herausgefunden. In Kiel geht es in neuen Forschungen jetzt darum zu untersuchen, was sie glücklich macht. Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn.
One, two, three,
Roboter begegnen uns immer öfter im Alltag. Es gibt Roboter, die Fenster putzen oder staubsaugen. Es gibt sie in der Industrie oder der Medizin und vielen anderen Bereichen. Und in der Forschung werden immer mehr von ihnen entwickelt. Bessere, schnellere und eigenständigere, die alle möglichen Aufgaben übernehmen sollen. Sind Roboter inzwischen zu Maschinenmenschen geworden, die uns ersetzen können? Nein, so weit ist es noch nicht, wie sich in dieser Woche auf der Robotermesse Automatica in München gezeigt hat. Wissenschaftler des DLR, also des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, haben dort ihre jüngsten Forschungshighlights aus der Robotik vorgestellt. Hartmut Grave hat sie sich angesehen.
Der Roboter steht im Forschungslabor Oberpfaffenhofen, 40 Kilometer vom Messegelände entfernt. Neil Lee vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gibt über ein Tablet nur einen einzigen Befehl: repariere die defekte Solarstation. Der humanoide Roboter Justin setzt sich in Bewegung und erledigt eigenständig alle nötigen Schritte, zeigt Neil Lee stolz.
Die Idee ist, Astronauten auf fernen Planeten zu unterstützen. Der Roboter soll verschiedene Aufgaben selbstständig ausführen, um die Raumfahrer von gefährlichen Arbeiten zu entlasten.
Das ist die große Herausforderung, welche die Robotiker der DLR in den nächsten Jahren bewältigen wollen. Roboter sollen auf beliebige Umgebungsbedingungen eigenständig richtig reagieren und möglichst viele Problemstellungen ohne menschliches Zutun lösen. Diese begrenzte eigenständige Intelligenz der Maschinen ist für Forschungsmissionen auf Nachbarplaneten unverzichtbar. Funksignale von der Erde oder aus einer Umlaufbahn sind zu lange unterwegs, um dem Roboter jeden einzelnen Bewegungsschritt vorzugeben. Beispiel Mars-Mission.
Aus der Umlaufbahn braucht ein Steuersignal schon einige Sekunden bis zur Oberfläche. Von der Erde aus ist es sogar 20 Minuten unterwegs.
Im Experiment Meteron wollen die Maschinenbauer und Mechatroniker der DLR nun zunächst eine robuste Fernsteuerung zwischen Erde und internationaler Raumstation aufbauen. Roboter, die bis zu einem gewissen Grad eigenständig handeln, müssen allerdings ihre Umgebung viel besser erkennen als bisher. Nicht nur optisch, sondern auch mit Berührungssensoren, erklärt der Wissenschaftler Alexander Dietrich.
In den einzelnen Gelenken von den Armen sind diese Drehmomentensensoren drin und die erlauben es einem sozusagen zu messen, welche Kraft im Prinzip der Roboter in diesen einzelnen Gelenken spürt.
Schon jetzt kann der DLR-Roboter Justin etwa erkennen, wie viel Andruckkraft sein Arm aufbringen muss, um eine Fensterscheibe zu putzen. Ein Mensch verschwendet daran normalerweise gar keinen Gedanken. Diese Fähigkeit künstlich nachzubauen ist mühevolle Kleinarbeit, im Steuerprogramm ebenso wie in der Mechanik. Sobald man daran denkt, Roboter nicht nur innerhalb von abgetrennten Sicherheitsbereichen einzusetzen, muss die Maschine auf die Umwelt reagieren können.
Tatsächlich ist gerade ein großes Interesse daran, Roboterarme auch in der Industrie einzusetzen, die mit dem Menschen zusammenarbeiten können, was wir hier auch haben. Ich sitze also hier direkt im Arbeitsbereich des Roboters und es muss eben meine Sicherheit gewährleistet sein, dass der Roboter mir nichts tun kann.
Jörn Vogel und sein Team erforschen dieses Problem für den Bereich Medizintechnik. Vogel sitzt in einem Rollstuhl, an dem ein Roboterarm angebracht ist. Und der lässt sich fast bewegungslos steuern.
Dann gibt es bestimmte Krankheiten, die noch Restmuskelsignale zulassen, die aber nicht stark genug sind, um den eigenen Arm zu bewegen, die wir aber elektrisch messen können.
Drahtlose Muskelsensoren reichen den Willen des Gelähmten an die maschinellen Gliedmaßen weiter. Vogel hofft, dass die Grundlagenforschung über den massenhaften Einsatz in der Industrie den Weg zurück in die sogenannte Assistenzrobotik findet. Dann wird die Technik in einigen Jahren kostengünstig genug sein, um tatsächlich Kranke im Alltag zu unterstützen. Ob Helfer am Rollstuhl oder Mechaniker im Weltall, wie schwer es noch immer ist, die Fähigkeiten des Menschen nachzubilden, zeigt der humanoide Oberkörper, den die Forschungsgruppe um Robotiker Sebastian Wolf entwickelt hat.
Das Besondere an unserem System ist, dass wir echte mechanische Federn in jedem einzelnen Gelenk eingebaut haben. Das heißt, er ist nachgiebig, so wie ein Mensch auch nachgiebig ist. Wenn ich jetzt ihn am Arm bewege, dann gibt er entsprechend nach, ohne dass ich jetzt auch die Motoren bewegen muss.
Diese Mechanik hilft, Stöße aufzufangen, zum Beispiel bei der Arbeit mit einer Bohrmaschine. Die Belastungen und Vibrationen fängt unser Skelett mit seinen Muskeln unmerklich ab. Was unser Körper dabei leistet, wird klar, wenn man diese Fähigkeiten mit einer Maschine nachahmen will.
Diese großen Schläge, die da in die Hand eingebracht werden, die können dann durch diese Federn, die im System eingebunden sind, abgepuffert werden. Und so geht dann das System nicht kaputt.
Das kann man zum Beispiel nutzen, wenn man ein Ei umschließt und dann alle Federn anzieht. Dann hat man einen steifen Käfig gebaut, wo das Ei auch nicht mehr rausfallen kann.
Erklärt Mikrotechnik-Spezialist Werner Friedel. Er hat die Herausforderung angenommen, eine voll funktionsfähige, nachgiebige Hand zu entwickeln. Um wie wir zart greifen, aber auch stabil zupacken zu können, sind neben den Federelementen 38 winzige Motoren nötig. Pro Arm sind es sogar rund 50. Wie beim Menschen kann ein solcher Arm rund 20 Kilo heben und verbraucht dabei bis zu 10 Kilowatt Energie. Dabei entsteht so viel Abwärme, dass die Motoren wassergekühlt werden müssen. Unser Körper leistet genau das wiederum von ganz alleine.
Der Mensch hat seinen Blutkreislauf, der nicht nur dazu da ist, um die Nährstoffe in die Muskeln und wieder wegzubringen, sondern auch um die Hitze aus den Muskeln im gesamten Körper zu verteilen. Und so haben wir auch unseren Wasserkreislauf und haben dann Radiatoren, mit denen wir dann die Energie aus dem System rausbringen.
Die Roboter werden immer besser und das durchaus in großen Schritten. Von den Fähigkeiten des Menschen aber, das zeigen auch die Forschungserfolge der DLR, sind sie noch immer sehr weit entfernt.
Hartmut Grawe über die Highlights aus der Robotik, die Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in dieser Woche auf der Robotermesse Automatica in München vorgestellt haben.
Getting trouble on the boost of progress, ignore the bleeding of the nameless faces, now we're there back against the wall. How long till we fall, do away with all the underprivileged, the demographic doesn't fit your image, turn your blind eye when duty calls. How long till we fall, whoa, whoa. And this is something that you can ignore, a simple thing worth fighting for, 'cause now they're tearing down our doors. And so she screams out the window, I've had it up to here, so sick and tired of wondering where I'll be next year.
Die Musik, die Sie hören, ist von Father Freddy. Die CD heißt Gospel Journey. Und nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt. Es geht um Insekten im Klimawandel. Wie werden sich der Temperaturanstieg und solche Extremwetter, wie wir sie ja jetzt auch schon erleben, auf sie auswirken? Denken wir an die Starkregensituationen und Überschwemmungen in den vergangenen Wochen. Sie haben eine Menge Zerstörungen in den betroffenen Städten hinterlassen. Die feuchte Luft, die durch solche Wassermengen entsteht, bietet Mücken ja eigentlich ideale Lebensbedingungen. Viele Menschen haben darum auch Angst davor, dass in Deutschland eine Mückenplage bevorsteht. Zu Recht? Daniela Remus ist dieser Frage nachgegangen.
Nur in den Polarregionen und den Wüsten kommen sie nicht vor, die Mücken. Weltweit gibt es von diesen Insekten über 3500 Arten. Bei uns in Deutschland sind es rund 50 Arten. Bei uns relativ unbeliebte Tiere. Aber 2016 scheint für sie noch ein richtig gutes Jahr zu werden.
Wenn warmes und feuchtes Wetter prognostiziert wird, dann weiß ich, dass das ideal ist für die Mücken. Die haben also genug Bruthabitate, Brutplätze, wo sie ihre Eier ablegen können. Und dann sind natürlich aufgrund der Temperaturen, die wie so ein Katalysator wirken, ideale Voraussetzungen gegeben, dass die Mücken zur Entwicklung kommen.
Erklärt die Biologin Doreen Walter vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung in Müncheberg. Übersetzt heißt das, in den Regionen, in denen es in den vergangenen Wochen extrem viel geregnet hat, in denen Flüsse über die Ufer getreten sind und jetzt noch viele Flächen überschwemmt sind, erwarten die Wissenschaftler tatsächlich in diesem Jahr eine Mückenplage in Deutschland.
Wenn wir jetzt auf das Jahr 2016 schauen, dann haben wir auch sehr trocken angefangen. Aber das ist in den letzten Wochen durch die Niederschläge, die eben verstärkt in vielen Regionen niedergegangen sind, die Gewitter, dieser dauerhafte Regen, eben aufgeholt worden. Und jetzt schreien die Mücken natürlich, hurra, wir können endlich uns entwickeln. Die stehen in den Startlöchern und das nutzen die jetzt auch.
Auch der Parasitologe Renke Lüken vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg erwartet, dass es in bestimmten Regionen zu einer Mückeninvasion kommen wird, so wie das auch im Osten Deutschlands nach der großen Oderflut zum Beispiel der Fall war.
Man muss es halt immer sehr lokal betrachten. Also es kann zum Beispiel durch solche Überschwemmungsereignisse, wie sie jetzt in Süddeutschland massiv stattgefunden haben, können natürlich sehr viele Stechmückenbrutplätze entstehen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt eine deutschlandweite Stechmückenplage gibt. Also hier in Norddeutschland ist bis jetzt keine Veränderung festzustellen.
Aber nicht nur die aktuellen Wetterereignisse und der Klimawandel spielen eine wichtige Rolle für die Ausbreitung der Mücken, sondern auch die Globalisierung. Denn auch Mücken können reisend, per Schiff oder Flieger, Kontinente, Gebirge und Ozeane überwinden, betont die Mückenforscherin Doreen Walter.
Was wir eher postulieren können, ist, dass die Globalisierung schon Einfluss hat auf unsere Stechmückenfauna. Das heißt, über diese zunehmende Globalisierung, also auch durch den zunehmenden Tourismus, das Verbringen von Waren oder Gütern, werden natürlich auch Mücken verschleppt oder eben auch Krankheitserreger verschleppt. Und das hat letztendlich natürlich auch einen gravierenden Einfluss auf das, was sich bei uns im Land tut.
Keine schöne Vorstellung. Immer mehr Mücken aus verschiedenen Gründen. Schon jetzt sind einige exotische Mückenarten, wie zum Beispiel die asiatische Tigermücke oder die asiatische Buschmücke, bis nach Mitteleuropa gekommen. Und da diese Insekten deutlich genügsamer sind als die heimischen Mücken, wachsen deren Populationen auch bei uns stark an.
Unsere einheimischen Mücken brauchen immer, sagen wir, ordentliche Wasseransammlungen. Das heißt, Wasseransammlungen, die mehrere Zentimeter Wasserreservoir schon umfassen, also in der Tiefe. Wohingegen zum Beispiel Buschmücke und Tigermücke mit wenigen Millimetern schon zufrieden sind und dort eben ihre Eier ablegen. Und dadurch haben sie natürlich einen Anpassungsvorteil.
Hinzu kommt, dass sich durch den Klimawandel die Temperaturen auch bei uns erwärmen. Selbst wenn die Meteorologen und Klimaforscher noch darüber streiten, wie gravierend der Temperaturanstieg tatsächlich ist. Fakt aber ist, es wird wärmer. Und auch davon profitieren die Mücken, und zwar alle, die exotischen wie die einheimischen.
Also die Einschleppung erfolgt über die verstärkte Globalisierung und die Etablierung oder die Ansiedlung der Mücke ist mit Sicherheit beeinflusst durch den Klimawandel.
Der Klimawandel ist ein entscheidender Grund dafür, warum die Mücken in den letzten Jahren wieder verstärkt in den Fokus der Wissenschaft gerückt sind. Jahrzehntelang hat sich hierzulande kaum ein Forscher um die Insekten gekümmert, weil sie ökologisch als uninteressant galten und als Krankheitserreger ausgeschaltet waren, erklärt Renke Lüken vom Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg. Aber das hat sich jetzt geändert.
So in den 50er, 60er Jahren wurden die letzten Stechmückenstudien in Deutschland durchgeführt und dann mit der Ausrottung oder dem Verschwinden der Malaria kam dieser Forschungszweig eigentlich weitestgehend in Deutschland zum Erliegen. Und deshalb gibt es aktuell halt unterschiedliche Forschungsprojekte, die überhaupt herausfinden wollen, welche Stechmückenarten gibt es überhaupt noch in Deutschland, also welche Arten sind die häufigen, welche sind selten.
Daniela Remus berichtete.
Now in the world, wind of my life is where you presently reside. Can I pretend you don't exist? Maybe just for 10 more minutes. My heart's been broken into two and rusted from years of these shoes. So will you place upon it your hand and will you help it be the...
Nicht nur die Welt der Insekten selbst verändert sich im Klimawandel. Dadurch, dass sich durch die steigenden Temperaturen neue Mückenarten in Deutschland verbreiten, können das genauso auch neue Viren und Krankheiten, die die Tiere übertragen. Wir müssen uns auf eine Veränderung der Gesundheitsgefahren in Deutschland einstellen, warnen Wissenschaftler. Es werden zwar nicht Pest und Cholera sein, die bei uns zum Problem werden, denn das werden unsere Hygienestandards verhindern. Aber es gibt andere Krankheiten, die es bei uns bisher so nicht gab. Darüber habe ich mit Helge Kampen gesprochen. Er ist Mückenexperte am Friedrich-Löffler-Institut. Bei welchen Mücken müssen wir befürchten, dass sie sich nicht nur ausbreiten, sondern auch neue Krankheitserreger verbreiten könnten?
Das sind vor allen Dingen die Gnitzen und die Stechmücken. Die Gnitzen, das sind ganz kleine, blutsaugende Mücken, die vor Jahren, 2006, zum Ausbruch der Blauzungenkrankheit geführt haben und nachher auch zum Ausbruch der Schmallenbergkrankheit. Das sind beides Krankheiten von Wiederkäuern. Und die Stechmücken, die sind in den letzten Jahren in Südeuropa zum Beispiel aufgefallen durch die Übertragung des Chikungunya-Virus, des Dengue-Fieber-Virus und auch des West-Nil-Virus. Wir haben im Moment mit zwei invasiven Stechmückenarten hier in Deutschland zu tun, der asiatischen Tigermücke und der asiatischen Buschmücke. Die asiatische Buschmücke, die hat sich ganz schnell hier etabliert, hat sich wahnsinnig schnell ausgebreitet, die hat überhaupt kein Problem mehr mit dem hiesigen Klima, überwintert problemlos. Und die asiatische Tigermücke, das ist eine eher wärmeliebende Art, die hat also schon gewisse Schwierigkeiten, sich hier anzusiedeln, weil eben das Klima nicht ideal ist.
Wird sich das ändern mit dem Klimawandel?
Das ist durchaus möglich. Es gibt Analysen, die sagen voraus, dass diese Art sich in den nächsten 20, 30 Jahren, also durchaus bis Norddeutschland oder noch weiter nach Norden ausbreiten kann und festsetzen kann.
Wäre es auch möglich, dass die Krankheitserreger, die die bislang hier nicht heimischen Insekten in sich tragen, von ihnen an die hier lebenden Insekten, ob nun Mücken oder andere, weitergegeben werden, also dadurch einen noch größeren Ausbreitungsradius gewinnen?
Theoretisch ist das möglich. Wir wissen nicht, was unsere einheimischen Insekten überhaupt alles können. Deswegen waren wir ja auch so überrascht, als die Blauzungenkrankheit hier ausbrach. Wir wussten zwar, dass wir Gnitzen hier haben, aber wir wussten nicht, dass die einheimischen Gnitzenarten in der Lage sind, das Blauzungenvirus zu übertragen. Man muss allerdings bedenken, Krankheitserreger werden in der Regel nicht mit den Insekten eingeschleppt. Das sind zwei unterschiedliche Prozesse. Einmal werden die Stechmücken importiert und einmal werden Krankheitserreger ins Land gebracht, zum Beispiel durch Tropenrückkehrer. Und die Stechmücken müssen dann diese Personen stechen, um sich selber zu infizieren, und dann können sie den Erreger übertragen. Zum Beispiel die asiatische Tigermücke ist bekannt als effizienter Überträger von Krankheitserregern, aber die ist nicht per se infiziert mit diesen Krankheitserregern. Die muss sich also erstmal selber infizieren, um dann diese Krankheitserreger weiterzutragen.
Das heißt, die Sorgen sind umsonst?
Nicht umsonst. Es mag durchaus sein, dass diese asiatische Tigermücke zum Beispiel besser diese Krankheitserreger überträgt als viele einheimische Mücken. Bei der asiatischen Tigermücke wissen wir es, dass es gut kann, bei vielen Krankheitserregern. Und deswegen haben wir so große Bedenken, dass irgendwann mal der Zufall eintritt, dass eben gerade diese Mückenart irgendeinen Menschen sticht, der jetzt aus den Tropen, aus dem Urlaub wiedergekommen ist und ein Virus in sich trägt. Aber es kann natürlich auch der Fall eintreten, dass eine einheimische Mücke gerade diesen Menschen sticht und auch in der Lage ist, das Virus zu übertragen.
Wird das untersucht, ob die übertragungsfähig sind?
Ja, es haben jetzt kürzlich Versuche gestartet, die untersuchen, was eigentlich die einheimischen Stechmückenarten für eine Fähigkeit haben, Krankheitserreger zu übertragen. Das sind also Infektionsversuche im Labor, wo man die Mücke experimentell Blut saugen lässt und dann nachher testet, ob der Erreger auch beim nächsten Stich wieder übertragen wird.
Haben Sie da schon Ergebnisse?
Wenige. Also so ganz pauschal kann man nicht sagen, ja, unsere einheimische Mückenart X kann das übertragen und die einheimische Mückenart Y nicht. Aber wir sind bei solchen Versuchen dran und wir werden da sicher in den nächsten 2-3 Jahren viel mehr zu sagen können.
Inwiefern hat das mit dem Klimawandel zu tun?
Es gibt einige Arten, die sehr effiziente Überträger von Krankheitserregern sind, die wärmeliebend sind. Also wenn das Klima hier wärmer wird, dann kann sich die asiatische Tigermücke weiter ausbreiten. Und die Erreger, die haben bei höheren Temperaturen auch den Vorteil, dass sie sich in den Mücken schneller entwickeln. Das heißt, die Phase, die der Erreger in der Mücke durchmacht, die ist viel kürzer dann bei höherer Temperatur. Und dazu kommt noch alle anderen Prozesse, auch die Mücke betreffen, zum Beispiel Blutverdauung, Eiablagezyklus, Lebensdauer. Das geht alles viel schneller bei höheren Temperaturen. Wir hatten ja in den letzten Jahren in Südeuropa Ausbrüche oder Fälle zumindest von Dengue und Chikungunya. Wenn die asiatische Tigermücke zum Beispiel sich in Deutschland festsetzt und weiter ausbreitet und gewisse Populationsdichten erreicht, dann ist eine Situation auch denkbar, wie man sie 2007 in Norditalien hatte. Da ist ein Reisender aus Indien gekommen, der war unwissentlich mit dem Chikungunya-Virus infiziert. Die asiatische Tigermücke war vorher schon da und dann gab es letzten Endes über 200 klinische Fälle des Chikungunya-Fiebers. Die Krankheit ist langwierig und sehr schmerzhaft und das hat auch was dann mit dem Klimawandel zu tun oder mit Klimaerwärmung, wenn eben die Mücken sich wohlfühlen und ausbreiten. Und wir beobachten eine Überwinterung der asiatischen Tigermücke in Deutschland. Wir hoffen jetzt eigentlich auf einen bisschen kälteren Winter mal wieder, dass die Populationsdichten zumindest mal reduziert werden. Aber wir müssen die Situation eben beobachten.
Das war Helge Kampen, Insektenforscher am Friedrich-Löffler-Institut. Es gibt Insekten in Deutschland, die von dem Klimawandel profitieren, aber andere sind auch die absoluten Verlierer. Käfer, Libellen, Schmetterlinge, was wird sich in ihrer Welt verändern? Und was hat das für Auswirkungen auf die einzelnen Arten? Das untersuchen Wissenschaftler in Braunschweig. Carmen Wojcik über bisherige Ergebnisse.
Insekten, die es am liebsten warm und trocken mögen, kommen mit den für Deutschland vorhergesagten Klimaveränderungen gut zurecht. So gut, dass sie sich immer weiter in den Norden vorwagen und neue Gebiete im Sturm erobern, sagt der Entomologe Wolfgang Büchs vom Julius-Kühn-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen.
Wir haben vor 20 Jahren einen Acker hier in der Nähe von Braunschweig untersucht. Und den gleichen Acker jetzt noch einmal und starke Veränderungen in der Artenzusammensetzung festgestellt und dabei vor allen Dingen eine sehr wärmeliebende Laufkäferart gefunden, erstmalig, die sonst nur auf extremen Trockenhängen oder in Weinbergen vorkommt und jetzt aber mit relativer Häufigkeit auch auf ganz normalen Ackerflächen bei uns.
Dieser wärmeliebende Laufkäfer, er wird auch Bombardierkäfer genannt, bläst regelrecht zum Angriff auf den Norden und pupst seine Feinde in die Flucht. Er hat nämlich einen Explosionsapparat im Hinterleib und kann mit einem heißen, ätzenden Gasgemisch auf Angreifer schießen. Aber nicht nur diese Attacken, sondern eine ebenso fiese Art macht den Bombardierkäfer beinahe zum Alleinherrscher auf dem Acker. Seine Larven ernähren sich von den Puppen heimischer Laufkäferarten, erklärt Büchs.
Laufkäfer sind wichtige Gegenspieler unserer Schädlinge hier in der Landwirtschaft. Und wenn also durch einen Laufkäfer andere Laufkäfer dezimiert werden, dann geht natürlich sozusagen die Vielfalt der natürlichen Regulationsmöglichkeiten verloren. Wir verlieren eine ganze Menge an Möglichkeiten, Schädlinge auf natürlichem Weg, also ohne Pflanzenschutzmittel, zu regulieren.
Der Klimawandel bringt aber nicht nur neue Käferarten aus dem Süden in den Norden. Auch selten gewordene heimische Arten kehren zurück, wie zum Beispiel der Hirschkäfer. Der mit bis zu 9 cm größte Käfer Deutschlands trägt ein auffälliges Geweih am Kopf und steht als stark gefährdete Art auf der roten Liste. Doch durch wärmere Temperaturen erholt sich sein Bestand. Laut Niedersächsischem Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz kann man ihn wieder häufiger in Westniedersachsen, in den Landkreisen Grafschaft Bentheim, im Süden des Landkreises Emsland, in den Landkreisen Osnabrück und Vechta, in der Görde, in Teilen der Lüneburger Heide und im Süden in den tieferen Mittelgebirgslagen sehen. Und auch der Maikäfer kommt durch den Klimawandel offenbar wieder in Schwung, berichten immer mehr Menschen in Braunschweig.
Nee, habe ich tatsächlich gesehen letztens, Maikäfer, ja. Nicht besonders viele und es waren einzelne, aber Die habe ich auch seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen.
Einen habe ich mir dann gleich nochmal auf die Hand gesetzt, um zu sehen, ob es wirklich ein Maikäfer ist. War so.
In diesem Jahr war es viel, auch wenn wir abends auf der Terrasse mit Kerzen und Licht gesessen haben. Also das war dieses Jahr wirklich sehr auffällig.
Auffällig oft hört man auch, dass sich zum Beispiel Blattläuse stärker vermehren. Insekten haben einfach mehr Zeit, um mehr Generationen pro Jahr zu entwickeln, wenn die Winter mild sind und die Sommer lang, warm und trocken, erklärt Wolfgang Büchs. So müssten Landwirte schon früher im Jahr gegen Schädlinge wie den Rapsstängelrüssler und den Kohltriebrüssler auf dem Acker Pflanzenschutzmittel spritzen.
Wir finden die ersten gefleckten Kohltriebrüssler sogar schon im Herbst vorher, obwohl sie bei uns nur im Frühjahr sozusagen dann zuwandern. Also hier muss man sozusagen darauf achten, dass man sein Monitoring der Schädlinge entsprechend früher beginnt. Und das gilt natürlich für viele Schädlinge, die vom Klimawandel profitieren.
Aber es gibt auch unter Insekten Verlierer des Klimawandels. Alpine Schmetterlinge und Libellenarten zum Beispiel leiden unter der Erwärmung und verlieren vielleicht bald ihren Lebensraum.
Arten wie Alpenmosaik, Jungfer, Alpensmaragdlibelle, die wir in höheren Lagen finden, im Schwarzwald zum Beispiel. Aber im Schwarzwald ist es ganz ähnlich wie im Harz. Bei 1200 bzw. 1150 Metern im Harz ist Schluss. Und insofern haben diese Arten, die kälteliebenden Arten, nur einen begrenzten Raum, um der Klimaerwärmung auszuweichen.
In milden, feuchten Wintern breite sich auch häufiger Pilz- und Bakterienbefall aus. Viele heimische Arten würden bei trockener Kälte besser überwintern. Nun hat man allerdings herausgefunden, dass es auch Arten gibt, die sich offenbar genetisch auf den Klimawandel eingestellt haben. Zum Beispiel der kleine Frostspanner, ein Schmetterling, der als Raupe auf Eichenbäumen lebt, so Büchs weiter.
Man hat festgestellt, dass sie früher eigentlich fast zu früh kamen, bevor die Knospen der Eichen austrieben, jetzt aber durch den Klimawandel also eher sich angepasst haben, den richtigen Zeitpunkt des Schlüpfens der Larven zu erwischen. Bei vielen anderen Insekten gelingt das aber nicht. Da driften Phänologie der Nahrungspflanze und die Entwicklung des Insekts auseinander.
Und das könne schließlich zu großen Veränderungen in den Ökosystemen führen. Insbesondere dann, wenn es um Insekten ginge, die eine wichtige Rolle als Bestäuber von Pflanzen spielten. So sei es bereits bei einigen Hummelarten im Süden Deutschlands zu beobachten. Sie verpassen den Zeitpunkt der früheren Blüte und verhungern, erklärt Büchs. Und sie wandern auch nicht weiter als bisher nach Norden ab, um sich neue Gebiete zu erobern.
Insekten im Klimawandel. Um sie ging es heute in unserem Schwerpunkt. Und gleich um eine versunkene Stadt in Kambodscha. Wissenschaftler haben sie bei Untersuchungen aus einem Hubschrauber heraus entdeckt.
He sent an A minor groove, just as you like it, something smooth that doesn't hurt at all. Here comes the major in all its glory. Forgive the failure, says I'm sorry. Ask if he could send the lines, but he said no. I didn't ask why. I took a pen and let it down.
Forscher haben ein Gebiet in der Nähe von der berühmten Tempelanlage Angkor Wat in Kambodscha überflogen. Aus dem Hubschrauber, in dem sie saßen, war eigentlich nichts anderes als ein Waldboden zu sehen. Aber dann haben die Wissenschaftler Laser eingesetzt, um herauszufinden, was sich unter der Erde befindet. Und tatsächlich zeigte sich, im 12. Jahrhundert muss es in diesem Gebiet eine bislang unbekannte Zivilisation gegeben haben. Eine Stadt, die versunken ist. Lena Bodewein ist dorthin gefahren.
Der Weg zur verlorenen Stadt führt über halsbrecherische Bergstrecken, löchrige Holzbohlenbrücken, Wasserläufe, Sandlöcher, hitzeflirrende Plateaus, die nur von Grillen beherrscht scheinen, wurzelüberwucherte Pfade, weiter durch den Wald bis hoch oben und versteckt auf dem heiligen Berg Phnom Kulen eine kleine Behausung von weißgekleideten Mönchen anzutreffen ist. Von dort geht es nur noch zu Fuß weiter. Vorsichtig, auf keinen Fall den schmalen Pfad verlassen. In diesem Gebiet finden sich, wie an so vielen anderen Orten in Kambodscha, noch amerikanische Landminen. Es stinkt nach Fledermaus. Tief in den Felsen, die den Weg flankieren, liegt eine heilige Höhle. Und weiter, in Indiana-Jones-Manier. Plötzlich stehen sie da, tief im Wald, die Hüter des Berges. Ein Elefant, zwei Löwen, ein Frosch, ein Bulle. Standbilder aus dem 9. Jahrhundert. Weiter vorne ein rundes, wassergefülltes Loch, der Elefantenteich, die Quelle allen Wassers von Kambodscha, Sra Damrai. Und damit auch die Quelle der Kraft des mächtigen Khmer-Imperiums. Zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert blühten hier Städte, deren Herz die riesigen hinduistischen Tempelanlagen wie Angkor Wat waren und deren Lebensadern die umfangreichen Bewässerungskanäle. Auch hier unter dem Wald ruhen frühe Städte wie Mahendra Parvata. Woher das bekannt ist? Indiana Jones käme hier am Boden nicht weiter. Ein Laser, unten in einem Hubschrauber befestigt, hat aus der Luft die Landschaft gescannt. LiDAR, eine Technologie, die in den vergangenen Jahren einen Quantensprung der Archäologie erlaubt hat.
Das Neue an LiDAR ist, dass er durch die Vegetation sehen kann und die Topografie unter dem Waldboden aufzeichnet.
Das hat sich Damien Evans von der Universität Sydney zusammen mit einem französischen Team zunutze gemacht. In einer ersten Befliegung 2012 und dann in einer nie dagewesenen Ausführlichkeit 2015. Die jetzt veröffentlichten Bilder zeigen alte Steinbrüche, elaborierte Bewässerungssysteme, urbane Anlagen, die zwischen den Tempeln existierten, ganze Städte, eine Millionenstadt, die tief im Mittelalter hier in Kambodscha existierte, die größte Stadt der Welt. Und die Forscher haben mysteriöse Muster gefunden, Schlangenlinien.
Wir dachten, sie wären einzigartig für die Tempelanlage von Angkor Wat, also den größten Tempel hier aus dem 12. Jahrhundert. Aber sie sind überall hier verteilt. Sie könnten Gärten sein, auf jeden Fall sind sie mit Tempeln aus einer bestimmten Periode verbunden.
Wer einmal durch die Tempelanlagen gelaufen ist oder auch nur ansatzweise versucht hat, alle Tempel zu sehen, alle feinsten Reliefs zu bewundern, die Kämpfe der Götter und Dämonen, die Entstehung der Erde und des Götterbergs, der weiß, wie hoffnungslos das Unterfangen ist. Die Fläche, auf denen immer und immer neue Heiligtümer zu finden sind, plötzlich mitten im Dschungel, ist riesig. Und die Verbindung dazwischen herzustellen, ganze Strukturen nachzuweisen, ist in dem dschungelüberwucherten Gebiet nicht einfach. Da hilft LiDAR, sagt auch Professor Hans Leisen von der Technischen Hochschule Köln. Er leitet seit knapp 20 Jahren ein Konservierungsprojekt in und um Angkor Wat.
Naja, man sieht unendlich viele Strukturen, die man bis jetzt nicht gekannt hat. Ja.
Zwar war die Existenz einer Stadt auf dem Phnom Kulen schon bekannt, aber...
Aber wie dann die Stadtstruktur tatsächlich war, das sieht man jetzt erst zum ersten Mal. Also das ist schon ganz toll. Ja.
Das begeistert viele Wissenschaftler, dass der Nachweis der urbanen Strukturen das Imperium der Khmer sozusagen mit Leben füllt. Es stehen nicht mehr nur die Tempel im Mittelpunkt, die den Gottheiten und Königen und Hohepriestern galten, sondern die Existenz der normalen Bevölkerung. Ob jetzt die Geschichte Südostasiens wirklich neu geschrieben werden muss, was das Ende des Khmer-Imperiums betrifft, wie Damien Evans sagt, das bezweifelt Hans Leisen.
Der Niedergang des Reichs, auch da sind das sicher wieder multiple Faktoren, wo ich auch noch nicht mehr eigentlich sehen kann, wie man das aus diesen neuen Daten rauslesen kann. Aber wir warten ab und sehen dann die Interpretation und sehen, wohin das führt. Ja, sehr spannend.
Eines ist auf jeden Fall klar. Die neuen Bilder sind das eine, aber das reicht nicht.
Also man braucht sogenannten Ground Truth. Man braucht unbedingt natürlich die Bodeninformation, die man stichpunktartig oder wie auch gewinnen muss, in diesem Fall archäologisch natürlich. Ja.
Also Zeit für Indiana Jones, wieder aufs Moped zu steigen.
Lena Bodewein berichtete über den Fund einer versunkenen Stadt aus dem 12. Jahrhundert. Ob im Tierschutz, in der Politik oder auch in Überlegungen von Privatmenschen. Es wird immer mehr zum Thema. Wie geht es unseren Tieren? Gerade bei unseren Nutztieren stellt sich diese Frage häufig. Unwürdige Bedingungen in Ställen oder bei Tiertransporten beschäftigen viele Menschen. und bringen auch immer mehr dazu, kein Fleisch mehr zu essen. Aber wie geht es unseren Tieren wirklich? In dem Forschungsprojekt Feel Good wollen Wissenschaftler aus Kiel das zumindest für Schweine herausfinden. Und dabei geht es nicht nur um die körperliche Gesundheit der Tiere, sondern auch um ein anderes Wohlbefinden, ihre Emotionen. Die Gefühle von Schweinen? Andrea Ring hat nachgehakt, was es damit auf sich hat.
Feel Good heißt das Projekt. Die Wissenschaftler wollen objektiv messen, ob das Schwein sich im Sinne des Wortes sauwohl fühlt. Denn das ist das Problem. Über das Tierwohl hat jeder seine eigene Meinung, sagt Irena Zichol vom Institut für Tierzucht und Tierhaltung der Uni Kiel.
Zum Beispiel Tiermediziner sagen immer gerne, die Gesundheit ist das A und O. Wenn die Tiere gesund sind, dann fühlen die sich auch wohl. Der Landwirt sagt dann vielleicht, wenn die gut gefüttert sind, die Genetik stimmt, dann fühlen die sich wohl. Und der Verbraucher sagt dann, also gute Mensch-Tier-Beziehung muss auch noch sein.
Gesundheit und Leistung, erklärt Tiermedizinerin Zichol, also physiologische Parameter, seien nur ein Teil davon. Ebenso artgemäßes Verhalten. Schweine sind soziale Tiere. Ein wichtiges Kriterium für das Wohl der Nutztiere ist aber auch ihr Gemütszustand.
Gemütszustand ist der Aspekt von Tierwohl, der im Moment immer noch am schwersten zu messen ist, weil er eben so schwer zugänglich ist.
Den Gemütszustand bestimmt die Forscherin als das Verhältnis von positiven zu negativen Emotionen. Positive und negative Emotionen beim Schwein? Lange glaubte niemand daran, dass es so etwas überhaupt gibt. Aber inzwischen sind sich Wissenschaftler sicher, ein Schwein hat definitiv Gefühle.
Das sind die sogenannten Basisemotionen, die da wären Freude, Angst, Wut, Abscheu und Trauer.
Dazu kommen Emotionen wie
Zufriedenheit, Entspannung, Ruhe oder Angespanntheit und Stress.
Gefühle, die bei Tieren allerdings nicht so einfach zu erkennen sind.
Zum Beispiel bei gestresst können wir uns vielleicht noch darüber einigen, dass wir sagen, okay, ein Tier kann gestresst, nervös oder angespannt auf mich wirken. Aber wenn wir über Zufriedenheit oder auch Entspannung reden, merkt man schon, das wird schwierig.
Hier müssen die Forscher verschiedene Indikatoren deuten. Das Spielverhalten zum Beispiel. Ein spielendes Schwein kriegt gute Gefühle. Und umgekehrt spielt ein Schwein, das sich wohlfühlt, gern. Doch die Körpersprache von Nutztieren ist tatsächlich kaum erforscht, sagt Projektleiter Professor Joachim Krieter. Ein schweinespezifisches Tiersignal ist, wenn es ihn noch hat, der Ringelschwanz. Auf seinem Laptop wuseln fröhliche Ferkel über den Bildschirm.
Wenn Sie mal auf die Schwänze achten, Sie sehen hier mal die Schwänze von den Ferkeln. Die sind so vielleicht 6, 7 Wochen alt. Und die sind an sich schön geringelt hier, die Schwänze.
Geringelter Schwanz bedeutet positive Emotionen im Schweinegemüt, sagt der Wissenschaftler.
Wenn die Schwänze dann hängen, hin und her pendeln oder auch eingeklemmt werden inzwischen die Hinterbeine, das ist ein wichtiges Tiersignal. Eines unter mehreren.
Ein anderer Parameter ist die Reaktion auf unbekannte Objekte im sogenannten Novel Object Test. Die Theorie ist, erklärt Irena Zichol,
dass Tiere, die einen eher positiven Gemütszustand haben, neugieriger auf Objekte zugehen.
Deprimierte Tiere sind dagegen weniger offen, genau wie bei uns. Im Human Approach Test wird die Reaktion des Schweins auf unbekannte Menschen getestet, zeigt die Wissenschaftlerin im Video.
Ein Mensch stellt sich einfach rein, hier in die Ecke, bedrängt die Tiere überhaupt nicht und die Latenzzeit wird gemessen, bis die Tiere anfangen, den Menschen zu erkunden. Und man sieht ja auch, hier gibt es auch Unterschiede zwischen den Tieren. Also einige sind sofort da, die anderen zögern noch.
Wenn die Tiere sich alle verziehen, wenn die in die Ecke gehen, wenn sie eine Panikreaktion zeigen, dann weiß man, dieses Mensch-Tier-Verhältnis ist nicht so optimal.
Doch das ist nur ein Indikator, betont Professor Krieter.
Von vielen, die man erfassen muss, um wirklich diesen Gemütszustand beschreiben zu können.
Ja, jeder einzelne Indikator kann vielleicht irgendeinen Aspekt messen, zum Beispiel Ängstlichkeit. Dann haben wir einen winzig kleinen Aspekt abgedeckt. Aber ob wir jetzt positive Emotionen haben, wissen wir immer noch nicht. Wir wissen, okay, sie sind nicht ängstlich, das ist schön. Aber empfinden sie auch Freude, wissen wir halt immer noch nicht. Das könnten wir vielleicht durch den Parameter Spielverhalten abdecken.
Der Gemütszustand des Schweins ist ein komplexes System aus Emotionen, die nicht einfach abgefragt werden können.
Gemütszustand und Emotionalität ist eine latente Variable bei Tieren, weil sie einer Messung nicht direkt zugänglich sind.
Bei den Mastschweinen können die Wissenschaftler allerdings nach dem Tod der Tiere ihre Organe untersuchen.
Also über Größe der Nebennierenrinde und über Größe des Hippocampus kann ich letztlich zumindest auf das Stresslevel schließen, was die Tiere zu Lebzeiten hatten.
Auskunft gibt außer dem Stammhirn auch das Stützgewebe im Gehirn des geschlachteten Schweins, das aus den sogenannten Astrogliazellen besteht. Nachgewiesen ist,
dass negative Emotionen zu einer Verringerung der Anzahl und des Volumens der Astrogliazellen im Gehirn führen.
Auch das Schweineblut wird im Labor analysiert.
Der Gemütszustand hat einen Einfluss aufs Immunsystem, kennt man ja auch von sich selber. Nachweisen kann man das eben über die Bestimmung von Immunglobulinen, indem man einfach die Konzentration der Immunglobuline entsprechend bestimmt im Labor.
Spannend sei vor allem die Verhaltensbeobachtungen auf zwei Höfen mit diesen Untersuchungen zu kombinieren.
Da wollen wir vielleicht einen Stall auswählen, der auch über Auslauf verfügt, vielleicht ein bisschen mehr Platz anbietet, Beschäftigungsmaterial oder ähnliches. Bei beiden handelt es sich um konventionelle Betriebe.
Über ihr sogenanntes Strukturgleichungsmodell wollen die Kieler Forscher sämtliche Ergebnisse miteinander verknüpfen und so zuverlässige Parameter finden, mit denen unter anderem Landwirte die Psyche ihrer Schweine besser verstehen können.
Und das hat noch keiner gemacht für Schweine. Das ist das Neue. I
Feel Good, das Forschungsprojekt, in dem Wissenschaftler herausfinden wollen, was unsere Schweine glücklich macht. Andrea Ring berichtete.
There was a time I had worked out a plan to get what I want right here in my hand. My plans fell through as they tend to do. I had to laugh and let it go. I walked away in the very next day. Guess what I found, as if it were plain. Just what I thought had been out of reach.
Notizen aus der Wissenschaft.
Haben Tüftler ihre Geistesblitze auf der Toilette? Sicher nicht alle, aber einem mexikanischen Ingenieur kam tatsächlich eine spektakuläre Idee auf dem stillen Örtchen. Er erkannte, dass Urin durchaus sinnvoll genutzt werden kann. Inzwischen hat er ein Gerät konstruiert, das Urin in Biogas verwandelt. Nicht nur das Duschwasser kann auf diese Weise erhitzt werden, auch der Herd lässt sich so betreiben. Aber das reicht dem Erfinder nicht. Er ist der Überzeugung, seine Technologie könnte sogar im All zum Einsatz kommen. Bei Muscheln kann eine Krebserkrankung ansteckend sein, wie Wissenschaftler jetzt herausgefunden haben. Ihre Untersuchungen zeigten, dass manche der Tumoren, unter denen die Tiere leiden können, eine ungewöhnliche Fähigkeit besitzen, ihr eigenes Überleben und ihre Verbreitung sicherzustellen. Forscher von der Columbia University in New York hatten drei verschiedene Arten von Muscheln genauer untersucht. Eine Miesmuschel, eine Herzmuschelart und die sogenannte goldene Teppichmuschel. Wie viele Geflüchtete wollen studieren? Welche Hürden stehen ihnen dabei im Weg? Und in welchen Bereichen möchten sie gerne arbeiten? Das haben Wissenschaftler der Universität Bielefeld nun untersucht. Bisher gab es zum Bildungsstand und zu den Bildungsinteressen von Flüchtlingen, auch bundesweit, keine umfassende Datenbasis. Darum hatten die Wissenschaftler eine Umfrage unter geflüchteten Menschen in Bielefeld und der Umgebung vorgenommen. Das Ergebnis: Der Wille zu studieren oder zu arbeiten ist sehr groß, die Hürden aber auch. In der Umfrage sollten die Flüchtlinge unter anderem Antworten zu ihren individuellen Bildungswegen, aber auch zu ihren Arbeitsmarkterfahrungen beantworten. Eine Hochschulzugangsberechtigung im Herkunftsland besaßen etwa 90%. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten geben an, in ihrem Herkunftsland auch bereits studiert zu haben, und etwa 70% besitzen bereits einen Hochschulabschluss. Bei einigen von ihnen wurde aber das Hochschulzeugnis in Deutschland noch nicht anerkannt. Immer mehr Kindern und Jugendlichen werden Psychopharmaka verschrieben. Das geht aus einer Untersuchung von Forschern aus Köln hervor, die jetzt im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde. So wurden 2012 27 von 1000 Heranwachsenden Medikamente wie Antidepressiva oder Ritalin verschrieben. 2004 waren es dagegen nur 20. Warum der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die ein Psychopharmaka-Rezept ausgestellt bekamen, um etwa ein Viertel angestiegen ist, geht aus der Studie nicht eindeutig hervor. Die Gründe können vielfältig sein, sagen die Forscher. Es gebe allerdings keine Hinweise darauf, dass inzwischen mehr Kinder unter psychischen Problemen leiden als Anfang des Jahrtausends.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Peter Stein.
Some time will pass and I'll start up again to get what I want right here in my hand.
Only when I learn to let it go, it'll come back to smile at me.
When you pay off, mama, sumalangi kiyo dinala, yewe yewundo, kunye kiyo yesamoro.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Papier ist nicht gleich Papier. Manches Papier muss nur ein bisschen feucht werden und schon zerreißt es. Aus anderem lassen sich dagegen Schiffchen falten, die stundenlang im Wasser schwimmen können. Das hat natürlich auch mit den Chemikalien zu tun, die bei der Herstellung des jeweiligen Papiers zur Leimung benutzt worden sind. Ob ein Papier am Ende im Wasser schwimmen kann, ist dabei natürlich nicht so wichtig. Viel wichtiger wäre es, umweltfreundlichere Chemikalien bei der Leimung zu benutzen. An der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München haben Forscher nun eine Methode entwickelt, die Chemikalien im Papier zu analysieren und dann zu optimieren. Roland Söker hat den Forschern dabei über die Schulter geguckt.
Jeder, der sich an seine Schulzeit erinnert, weiß, dass Löschpapier Feuchtigkeit aufnimmt und dann nicht mehr so reißfest ist. Auf der anderen Seite, die normalen weißen Papierbögen sind eher so, dass sie halt die Feuchtigkeit nicht aufsaugen. Und genau um diese Eigenschaften von Papier geht es bei diesem Forschungsprojekt. Neben mir steht Sebastian Porkert. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachbereich Papiertechnik der Hochschule München und hat mehrere Monate, Jahre an diesem Projekt geforscht.
Wir haben uns dabei damit beschäftigt, den Prozess der Leimung ressourcenschonender und optimierter zu gestalten.
Die Leimung ist nämlich das Verfahren, was diese Eigenschaft von Papier in die eine oder andere Richtung verändert.
Genau so ist es. Durch die Leimung von Papier oder Karton definieren wir eben die Wasseraufnahme.
Die Bestandteile von Papier sind Zellstoff und dieses Leimungsmittel, ASA in dem Fall. Und jetzt steht hier aber noch eine Flasche mit einer stark rötlichen Flüssigkeit.
Ja, bei der rötlichen Flüssigkeit handelt es sich um angefärbtes ASA. Wir haben nämlich dadurch geschafft, den Aufenthaltsort des ASAs im Blatt genau nachzuvollziehen.
Und dazu machen wir hier jetzt mal ein Testblatt. Sie demonstrieren mir das jetzt mit einem frisch geschöpften Papier sozusagen, was wir hier machen. Dazu steht hier ein Gerät, das sieht für mich aus erstmal wie ein durchsichtiger Mixer vielleicht. Und da wird jetzt gleich der Zellstoff, also das eigentliche Grundmaterial fürs Papier, mit dieser Farb- und Leimmischung vermengt. So, jetzt drehen sich hier die kleinen Mixer. Und Sebastian Porkert kommt mit einer großen Pipette und spritzt jetzt den Farbstoff ein. Und sofort färbt sich das Ganze in einem fast Barbie-farbenen...
Ein nettes Pink,
genau. Da schwappt das Ganze runter in den Vakuumbehälter unten drunter. Und auf dem Sieb im Boden bleibt zurück eine faserige Fläche. Jetzt können wir die rausnehmen. Ja, jetzt sieht es eigentlich aus wie ein hauchdünner Crepe in rosa.
Ein rosa Mädchen-Crepe, so könnte man es nennen, ja. In Wahrheit haben wir hier jetzt ungefähr 20% Fasern und immer noch 80% Wasser. Und was wir jetzt eben als nächsten Schritt machen müssen, ist das Ganze trocknen, dass wir mit dem Blatt auch arbeiten können.
So, der rosa-rote Crepe wird jetzt noch in ein überdimensioniertes Waffeleisen gesteckt, ordentlich gepresst und für 10 Minuten lang von
unter Vakuum getrocknet. So, 10 Minuten vergangen, das Blatt ist trocken. Sieht jetzt aus wie ein richtiges Blatt Papier.
Mal anfassen, ist noch warm und ist ein dünnes, sehr glattes Papier, also die Fasern kann man nicht mehr erkennen. Letzte Station, jetzt sind wir hier in einem Mikroskopraum, aber nicht mit einem kleinen herkömmlichen Mikroskop, wo man oben reinguckt.
Wir sitzen hier an einem konfokalen Weißlichtmikroskop. Das ist ein Mikroskop, das sehr hoch auflösend arbeitet, mit dem wir topografische Bilder der Papierstruktur in Echtfarben erstellen können. Und das Ganze im Bereich weit unter einem Mikrometer.
So, und da ist jetzt die Papierprobe, die wir vorhin gemacht haben, eingespannt. Und jetzt können wir gucken, wie sich die Leimung in diesem Papier verteilt hat. Jetzt haben wir hier auf dem Bildschirm, das ist fast ein expressionistisches Bild, würde ich sagen. Und Diese Balken, die wir hier rechts und links sehen, das sind Papierfasern. Und in der Mitte zwischen diesen Fasern sieht man tatsächlich einen roten Punkt.
Dieser rote Punkt zeigt uns, dass sich dort das ASA agglomeriert hat, dass dort eine Ansammlung ist. Und im Umkehrschluss können wir daraus eben schließen, dass das ASA nicht perfekt verteilt ist. Denn wenn es perfekt verteilt wäre, würden wir keine roten Pünktchen sehen, sondern nur gleichmäßig homogen rosa gefärbte Fasern.
Jetzt kann man also quasi dann in einem nächsten Schritt die Leimungsverfahren einfach verändern und dann jeweils schauen, ob sich dadurch eine Verbesserung der Verteilung ergeben hat, was letztendlich dazu führt, dass man nur noch weniger von dem Leimungsmittel braucht.
Und das ist uns auch gelungen. Wir haben einen Prozessschritt verändert und dadurch ein Ergebnis bekommen, was uns im industriellen Maßstab ermöglicht, ungefähr die Hälfte des Leimungsmittels abzuziehen.
Also halb so viel Leim, gleiche Qualität.
Bessere Qualität.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Roland Söker. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik kam diesmal von Father Freddy. Die CD heißt Gospel Journey. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.